Forderungen an die Entwicklung einer nationalen Strategie zur Umsetzung von EQUAVET in Deutschland, so lautet der Titel dieser Abschlussdiskussion. Sie sehen aus dieser Formulierung bereits die Vorsicht der Autoren. Es geht nicht um die Strategie, es geht um die Anforderungen an eine Strategie. Wir sind also, glaube ich, noch ziemlich am Anfang, was diesen Prozess angeht. Und weil wir in Deutschland ja in einem Berufsbildungssystem, in einer Berufsbildungslandschaft arbeiten, in der viele Akteure beteiligt sind und sich an der Gestaltung des Berufsbildungssystems beteiligen, möchte ich Ihnen hier auch ein breites Podium vorstellen von Kolleginnen und Kollegen, die mit mir hier gemeinsam diskutieren. Ich fange mal ganz links außen an, Karin Küssner vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und Karin Küssner ist seit vielen Jahren, glaube ich, diejenige, die auf Bundesseite für das BMBF die Diskussion um Qualität begleitet, aktiv begleitet, die Referenzstelle aktiv begleitet und auch in den entsprechenden europäischen Gremien in Brüssel präsent, auch für den Bund dort ist. Neben ihr sitzt Herr Wolfgang Kreher, haben Sie heute Morgen schon kennengelernt. Ganz wichtig eben als, wie man so in der EU sagen würde, Generaldirektor berufliche Bildung für die Länder. Das heißt zurzeit der Ländervertreter auf der europäischen Ebene im Bereich der beruflichen Bildung. An meiner rechten Seite sitzt Thomas Giesler vom DGB-Bundesvorstand, dort Referatsleiter im Bereich der beruflichen Bildung. Neben ihm Isabel Bonner, meine Kollegin von der Nationalen Agentur, dort zuständig für Innovationstransferprojekte und auch, so habe ich sie zumindest in den letzten Jahren immer kennengelernt, unsere Spezialistin für Projekte, die sich um Qualität drehen. Und ganz außen Barbara Fabian vom DIHK aus Brüssel und das sage ich jetzt auch mal so, weil wir uns seit vielen Jahren aus verschiedensten Diskussionen kennen, eine Lobbyistin im besten Sinne des Wortes. Lobbyismus ist ja etwas, was manchmal einen komischen Beigeschmack hat. Frau Fabian ist eine derjenigen, die seit vielen, vielen Jahren immer wieder versucht, die deutsche Fahne der Berufsbildung in Brüssel hochzuhalten und ich finde auch mit gutem Erfolg. Ja, Anforderungen an die Entwicklung einer nationalen Strategie zur Umsetzung von EQUAVET in Deutschland. Dabei stellt sich natürlich als allererstes die Frage, haben wir hier überhaupt gemeinsame Qualitätsziele, die wir verfolgen, auf die wir uns verständigen können? Denn eine Strategie kann man nur aufbauen, wenn man mit gemeinsamen Zielen beginnt. Und welchen Stellenwert hat dann eigentlich EQUAV, dieser Qualitätsrahmen, für eine solche Strategie? Und ich würde einfach mal sagen, wir machen zu dieser ersten Frage, was sind unsere Qualitätsziele, worauf können wir uns verständigen? Welche Bedeutung spielt dabei der EQUAV hier eine erste kleine Runde? Und ich fange mal mit den politisch Verantwortlichen an. Ganz links außen gehen wir einmal lang rum. Und dann gibt es ein paar spezielle Nachfragen, die ich an meine Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmer habe. Und für Sie als Vorwarnung, ich werde dann relativ schnell auch versuchen, das hier zu öffnen, dass Sie sich auch beteiligen können an der Diskussion. Frau Küssner,
machen Sie zu. Ja, danke schön. Starte ich gerne, die Frage zu beantworten, haben wir gemeinsame Qualitätsziele? Wie Herr Fahle sagte, beschäftige ich mich zwar schon eine Weile, ein paar Jahre, auch mit dem Thema Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung. Und ich würde sagen, ja und nein. Wir haben gemeinsame Qualitätsziele, wenn ich für den Zuständigkeitsbereich des Bundes für die betriebliche Erstausbildung das betrachte, könnte ich mich so ein bisschen dem Vortrag auch des Schweizer Kollegen heute Vormittag anschließen und sagen, ein wesentliches Qualitätssicherungsinstrument für die betriebliche Berufsausbildung ist sicher das Berufsbildungsgesetz, in dem auch Qualitätsziele, ich sage einfach mal Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit als oberstes Ziel gesetzt wird für berufliche Aus- und Fortbildung. Und ich brauche Ihnen nicht den Inhalt des Gesetzes zu nennen, aber auch gemeinsame Standards gesetzt werden, was die Eignung von Ausbildungspersonal und Eignung von Ausbildungsstätten anbelangt, aber auch vor allem, was die inhaltliche Gestaltung von Aus- und Fortbildungsprofilen staatlich anerkannter Ausbildungsberufe anbelangt. Ich denke, mit der Modernisierung, der kontinuierlichen Modernisierung von Ausbildungsverordnungen, die gemeinsam mit den Berufsbildungspraktikern entwickelt werden und mit den Sozialpartnern, haben wir schon ganz konkrete Ziele, die, wie gesagt, da sie auch ständig modernisiert werden, den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen. Also das ist der Punkt, den ich mit Ja beantworten möchte. Ich denke, ein bisschen schwieriger wird es dann, wenn es um einen systematischen Ansatz geht von Qualitätssicherung. Wir haben oft auch auf europäischer Ebene festgestellt, wir sind sehr gut, wenn es um die Inputsteuerung geht. Also was braucht man? Was sozusagen muss ich oben in dem Prozess einfüttern, um ein gutes Ergebnis zu haben? Glaube ich, haben wir gute Ziele. Aber wenn es konkret um das Thema Messung geht und ich sage jetzt nicht mal messen, ich sage jetzt einfach mal prüfen, aber neutral. Prüfen und feststellen, haben wir diese Ziele auch erreicht? Denke ich, da ist noch Handlungsbedarf. Das wäre die Stelle, wo ich dann eher Nein sagen würde.
Ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, weil bei allen Qualitätsmanagementsystemen und Sicherungssystemen ist das Messen immer das Spannendste, das einen auch manchmal nervös machen kann dann bei den Ergebnissen. Man weiß ja vorher nie genau, was wirklich rauskommt bei diesen Dingen. Herr Kreher.
Ja, schönen Dank, Herr Fahle. Ja, wir haben gemeinsame Qualitätssicherungsziele zwischen Bund und Ländern. Das drückt sich bei der dualen Ausbildung dadurch aus, dass wir gemeinsam im Bund-Länder-Koordinierungsausschuss und dann in der konkreten Erstellung von Ausbildungsordnungen und den entsprechenden Rahmenplänen dies auch bundesweit an dieser Stelle steuern und definieren. Wir haben, denke ich, ein gemeinsames Qualitätsziel und das heißt Kompetenzorientierung, Kompetenzzuwachs bei Jugendlichen stärken. Da gibt es deutliche Untersuchungen, dass dies auch im Rahmen der Definitionen, die jetzt im deutschen Qualifikationsrahmen an dieser Stelle vorgenommen wurden, in Zukunft natürlich verstärkt gelingen muss. Nicht nur in der Definition, sondern auch in der Umsetzung. Aber wir haben hier, denke ich, deutliche gemeinsame Ziele. Ich will und ich bin immer jemand, der versucht, mit einem Vergleich zum Nachdenken beizutragen. Made in Germany war 1918 von den Siegermächten eingeführt worden, um deutsche Waren zu diskreditieren. Das Gegenteil ist erreicht worden. Made in Germany ist im Augenblick langsam im Kommen bei den Mitgliedstaaten, zumindest in der Riege der Generaldirektoren, weil man sagt, wir können Beschäftigungsfähigkeit nach einer Ausbildung, Mobilität von Auszubildenden und sowohl innerstaatlich wie auch über die Grenzen der einzelnen Mitgliedstaaten hinaus und Flexibilität in der Beschäftigung, also das Gelernte, wenn das zu kleinteilig wird, dann kann ich ja nicht einen affinen Beruf ergreifen. Und das ist ja heute auch wichtig, gerade im Sinne von lebenslangem Lernen und lebenslanger Beschäftigung. Dies alles kann ich eigentlich nur erreichen, indem zum einen eine Ausbildung betriebs- und unternehmensorientiert stattfindet. Wir sind ja nicht in einem Freiraum, sondern wir wollen Jugendliche in der Berufsausbildung ausbilden, damit sie anschließend eine Beschäftigung finden. Das unterscheidet uns ja gerade von der allgemeinen Bildung. Aber wir können das Ganze auch nur dann mit Erfolg tun, wenn wir, ich sage es nochmal, Lernortkooperationen eingehen, wenn wir an dieser Stelle Kompetenzorientierung haben. Und dazu gibt es auch Qualitätsmanagementsysteme, sicherlich ganz stark auf der Seite der Länder, was die schulische Seite angeht, was die betriebliche Seite angeht, da bin ich dann nicht derjenige, der Ihnen profund an dieser Seite eine Stellung gibt. Aber abschließend, wir müssen gewaltig noch weiterarbeiten im Sinne der EU-Konformität dieser Systeme, weil die EU-Konformität, und das klang heute Morgen schon an, auch definiert, systematische Qualitätsmanagementsysteme, systematische Überwachung, systematische Weiterentwicklung, zumindest dort, wo das europäische Arbeitsrecht in Zukunft betroffen ist. Und da haben wir gemeinsame Anstrengungen, die wir noch ganz gewaltig fortführen müssen. Danke.
Ja, vielen Dank. Und ich ergänze vielleicht, die europäische Konformität wird nicht zwischen Bund und Ländern unterscheiden, sondern da sind wir, glaube ich, dann alle in einem Boot, was diese Frage angeht. Sie haben zwei Dinge genannt, Kompetenzorientierung, Kompetenzzuwachs bei Jugendlichen als einen gemeinsamen Zielkorridor und die Frage Beschäftigungsfähigkeit, zwei zentrale Kriterien. Ich reiche die Frage mal an Herrn Giesler weiter. Die Frage, sind das auch Ziele, die gewerkschaftlich unterstützt werden? Oder vielleicht gehe ich noch eins weiter. Wo darüber hinaus sehen Sie Zielbereiche, die Ihnen besonders wichtig sind, wo Sie vielleicht auch noch Handlungsbedarfe sehen?
Also wir sehen noch nicht, dass es eine ausreichende Verständigung über die Ziele gibt. Was Frau Küssner angesprochen hat, das BBIC hat einen Anfang gemacht. Es gibt aber auch einen Bundestagsbeschluss, der ja in den Kommentaren, zumindest in unseren Kommentaren vom BBIC auch drin beschrieben ist, dass eben diese Qualitätssicherungsinstrumente noch geschaffen werden müssen. Und da sind wir bei Weitem noch nicht so weit, wie wir das brauchen. Bei der Qualitätssicherung wird ja in drei Phasen meistens unterschieden. Also in diese Ex-Ante, also was vorher ist. Ich denke mal, da sind wir relativ gut. Das ist das, was gerade beschrieben wurde, dass man Ausbildungsinhalte, Rahmenpläne und so weiter im Vorfeld abstimmt. Dann gibt es diese Phase, die im Ongoing-Prozess, also während der Ausbildung stattfindet, da würde ich mal sagen, da sind wir relativ schwach. Da gibt es noch meines Erachtens relativ wenige Instrumente. Und wenn es Instrumente gibt, also dann stelle ich mir die Frage, was wird mit den Ergebnissen dieser Instrumente gemacht? Also wir haben heute gehört, bei den Schulen gibt es schon seit langem Qualitätssicherungsinstrumente. Bloß wenn ich meine Schulleiter sogar zum Teil höre oder auch Auszubildende höre, dann gibt es immer noch Unterrichtsausfall. Die Ausstattung der Schulen ist nicht dementsprechend, wie sie sein sollte. Es regnet durch die Dächer rein und so weiter. Also so viele Kleinigkeiten. Also von da ist die Frage, was passiert mit diesen Sicherungsinstrumenten? Welche Konsequenzen haben sie? Und die Frage ist dann auch, ex post, was machen wir danach mit Instrumenten, sprich Ausbildungsabbruch. Da gibt es Zahlen über 40% in manchen Berufen. Da stelle ich mir die Frage, macht das überhaupt noch Sinn? So, also wieso ist da nicht vorher schon was passiert? Die Frage Prüfungsbestehen und so weiter. Also was passiert mit diesen Instrumenten, die sehr wohl genutzt werden könnten, um dementsprechend auch gegenzusteuern? Da stelle ich noch zu wenig fest. Und was sehr wichtig wäre und was von unserer Seite fehlt, ist, dass man die Betroffenen stärker mit ins Boot holt. Also nicht nur die Betriebe, nicht nur die Schulen, sondern auch die Kunden, sage ich mal, die Auszubildenden, die Leute, die eine Fortbildung machen und so weiter, dass mit denen im Grunde genommen auch über die Ziele und wie die Qualitätssicherung aussehen soll, geredet wird. Das sind Sachen, die aus unserer Sicht, aber ich denke mal, wir kommen noch später zu weiteren Punkten, die man da noch einfließen lassen kann.
Ja, vielen Dank. Da haben Sie ein bisschen Wasser in den Wein gekippt. Ich würde deshalb auch gleich direkt nach ganz außen noch mal weitergeben zu Frau Fabian, weil es sozusagen auch dann nicht der Gegenpol ist, aber vielleicht die andere Sichtweise auf diese Geschichte. Herr Giesler sagt ja, mit den Zielen, so ganz sicher ist er sich da nicht, ob wir die schon weit genug haben, aber vor allen Dingen haben wir ein Vollzugsdefizit eigentlich, was bestimmte Qualitätsseiten angehen. Und vielleicht sagen Sie mal, wie sieht es mit den Zielsetzungen aus Sicht der Kammern aus? Und wie beurteilen Sie auch die Praxis zurzeit?
Ich darf vielleicht noch mal einen drücken. Satz zu Beginn sagen. Bei uns ist in der IHK-Organisation das Motto, das gleiche Motto wie im Sport: Wer aufhört, besser werden zu wollen, der hat schon verloren. Also das gilt natürlich auch für die Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung. Wir glauben zunächst, dass wir schon mit dem Berufsbildungsgesetz ein gutes Instrumentarium haben, was sich bewährt hat, was also auch, denke ich, wenn wir das im europaweiten Vergleich sehen, sich durchaus sehen lassen kann. Und mir fallen nicht viele andere Länder ein, die sowas schon mal haben. Und es geht darum, dass das, was dort steht, noch besser umzusetzen, konkret umzusetzen. Also ein wichtiger Schritt war für uns übrigens 2008, dass die Ausbildereignungsverordnung, die gegen unseren Willen, wir haben uns damals dagegen ausgesprochen, 2003 aufgehoben wurde, nun wieder in Kraft tritt. Und wir haben jetzt die schlimmsten Jahre auf dem Ausbildungsmarkt hinter uns. Wir müssen ganz offen sagen, die letzten Jahre waren davon geprägt, dass es mehr in quantitativen Dimensionen ging. Wir müssen laut Ausbildungspakt jedem Jugendlichen ein Angebot machen. Und da sage ich offen, und ich meine, das werden die anderen Praktiker auch sagen, da ist das eine oder das andere Mal auch die Qualitätssicherung in den Hintergrund gerückt. Also das wird Ihnen jeder Ausbildungspraktiker sagen. Nun hat sich die Situation geändert und wir müssen wieder uns stärker der Qualitätssicherung widmen. Wir haben bei uns dazu organisationsintern einen Maßnahmekatalog verabschiedet, ein internes Papier, das betrifft die Qualität der Prüfung und der Zertifizierung in der beruflichen Bildung. Sag ich mal, als größter beruflicher Bildungsanbieter mit 600.000 Abschlussprüfungen im Jahr. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren bundeseinheitliche Prüfungszeugnisse gemacht, also die Marke IHK. Wir haben zu jedem unserer 270 Ausbildungsberufe eine Zeugniserläuterung gemacht. Wir haben letztes Jahr gestartet eine bundeseinheitliche IHK-Prüfungsstatistik. Also da kann zum Beispiel ein Mechatroniker-Azubi sehen, Mensch, wie bin ich denn im Bundesdurchschnitt da? Und ein Ausbildungsunternehmen, das an mehreren deutschen Standorten, also Norden, Süden, Städten hat, kann sehen, wie ist denn im Standortvergleich, wie sind da die Prüfungsergebnisse. Das sind also erste Schritte, also nur die ersten Maßnahmen, die ich genannt habe. Wir haben intern einen Leitfaden verabschiedet für die IHKs, wie wir die Qualitätsbestimmung im Berufsbildungsgesetz umsetzen mit neuen Schritten. Also ich will damit sagen, wir müssen laufend an der Verbesserung arbeiten, an dem bestehenden Instrumentarium. Das tun wir. Und wie gesagt, ich habe Ihnen da einige Beispiele für die IHK-Organisation gesagt.
Ja, vielen Dank, Frau Fabian. Dann würde ich ganz gerne meine Kollegin Frau Bonner eine Sache fragen. Nun sind wir, wenn wir Projekte fördern, ja nicht auf der Ebene der Politik unterwegs, auch nicht, was die Zielsetzungen angeht. Aber Projekte verfolgen Ziele. Und Projekte haben vielleicht auch ein gemeinsames Verständnis, wenn es Projekte im Thema Qualität sind, welche Qualitätsziele denn sie denn verfolgen. Wenn Sie jetzt mal sehen, was wir auf der politischen Ebene hier gesehen haben, was passiert denn in den Projekten? Was sind denn die gemeinsamen Zielsetzungen, die Projekte verfolgen? Gibt es da so etwas wie einen Konsens derjenigen, die praktisch sich dieses Themas annehmen?
Ja, die Projekte haben natürlich Ziele. Ich glaube, das ist heute auch bei den drei Projekten, die vorgestellt worden sind, auch klar geworden. Sie hatten aus der Praxis heraus ein Ziel, die Qualität in einem bestimmten Bereich zu verbessern. Das ist erstmal das Grundziel eines Projektes. Andersrum sind wir natürlich als Umsetzungsinstrument des EQF, des ICVET und des ECAF als nationale Agentur und im Programm Lebenslanges Lernen, dann sind natürlich unsere Ziele auch die Umsetzung möglichst der Indikatoren des ECAF, natürlich, und das predige ich und predige ich und predige ich und hoffe, dass es irgendwann mal auch die Ziele der Projekte sind, die dann sich dem näher, erstmal ist es eine Sensibilisierungsphase, wir haben es heute gesehen, ne? Also Ziele, man geht von dem, was die Projekte betrifft, deswegen freue ich mich, dass es auch so viel Neues gibt, dann werden wir das alles schön umgesetzt werden können und das kann dann auch in den Innovationstransferprojekten passieren und da sollen die Ziele eigentlich auch der Projekte in Zukunft sein. Realität ist manchmal ein bisschen anders, aber en gros.
Ja, vielen Dank. Das heißt, die Projekte gucken schon auf diese Indikatoren. Und das ist für mich jetzt mal so eine ganz spannende zweite Runde, die ich hier ganz gerne noch machen möchte mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich habe mir, jeder von uns hat ja dieses Papier mit dem Referenzrahmen gelesen, wahrscheinlich manche vor langer Zeit. Und wenn man sich das jetzt nochmal hervorholt und ganz frisch liest, dann hatte ich immer so den Eindruck, die Autoren, Rat und Parlament, die diese Indikatorenliste und alles das ja verabschiedet haben, die haben sich in jedem zweiten Absatz eigentlich dafür entschuldigt, dass sie etwas machen, wo sie meinen, naja, eigentlich müssen das die Mitgliedstaaten selber entscheiden, was sie dort tun. Wir haben eine Toolbox, aus der kann man sich aussuchen. Es gibt nichts Verbindliches, es gibt Orientierungen. Wir wollen irgendwann mal zusammenkommen. Also sehr viel Freiräume auch für uns in der Nutzung dieses Instrumentariums. Umgekehrt würde ich aber mal die Frage stellen, gibt es denn nicht auch einzelne Indikatoren, die vielleicht mittelfristig von uns hier in Deutschland einen besonderen Stellenwert haben könnten, von denen wir sagen, die könnten uns helfen, die Qualität unseres Systems besser sichtbar zu machen. Und ich sage mal, aus der Diskussion, die ich ja gerade gehört habe, habe ich so ein paar Stichworte gehört und würde ganz gerne Sie nochmal um Ihre Meinung dazu bitten. A, sollen wir mit diesen Indikatoren arbeiten? Und B, gibt es welche, die Sie vielleicht für besonders wichtig erachten, wo Sie sich vorstellen könnten, dass man damit beginnt? Kompetenzorientierung als ein wichtiger Zielbereich. Ja. Beschäftigungsfähigkeit als einen wichtigen Zielbereich. Und Herr Diesler hat eben gesagt, Ausbildungsabbruch. Auch das könnte ein Thema, ein Indikator sein, der etwas über Qualität aussagt. Immer wissend, dass Indikatoren nicht die Wirklichkeit 1:1 abbilden, sondern nur einen Hinweis geben auf die Wirklichkeit. Das muss man dazu sagen. Deshalb meine zweite Frage einfach hier an die Kolleginnen und Kollegen. Könnten Sie sich vorstellen, dass wir uns gemeinsam vornehmen, uns langfristig Indikatoren, Ziele zu setzen, mit denen wir versuchen wollen, das, was bei uns an qualitativer Entwicklung passiert, besser abzubilden, sichtbar zu machen? Frau Küssner?
Wobei ich die Frage jetzt auf Nutzen von Indikatoren auf die nationale Umsetzung beziehe, nicht, wie gesagt, aufs Europäische, weil sie sind zwar europäisch entwickelt. Ja, vielleicht nochmal zu Ihrem ersten Punkt, wenn Sie heute das Papier nochmal, ich sag mal, kritisch lesen und den Eindruck haben, hier sind ganz viele Rechtfertigungen drin und auch Rückzugspunkte, dann ist das sicher auch auf, ich sag mal, deutsche Mitwirkung hinauszuführen. Denn wir haben doch auch schon Wert drauf gelegt, dass wir eben genau, wie Herr Seifried es auch deutlich gemacht hat, keine Benchmarks machen, wo wir wieder sagen, wir wollen keinem, ich sag's mal etwas provokativ, billigem Vergleich. Wer gibt wie viel Millionen Euro für die Weiterbildung von Ausbildern aus als Indikator? Und dann sehen wir, dass beispielsweise, ich sage jetzt auch mal wieder etwas provokativ, wenn Frankreich schaut, wie groß der Anteil berufliche Bildung ist und sagt, also wir geben, ich sage jetzt mal, 10 Millionen oder Milliarden aus und Deutschland sagt, und wir geben 100 Milliarden oder 40 Milliarden aus, dann kann man das nicht miteinander vergleichen, weil wir ein ganz anderes System haben und damit auch eine ganz andere Größenordnung dessen, was wir berufliche Bildung nennen. Also das nochmal zu dem Thema. Deswegen haben wir auch besonders Wert drauf gelegt bei der Diskussion der Empfehlung, dass es wirklich ein Instrumentenkasten und eine Toolbox ist, die eine sinnhafte nationale Verwendung fördern soll und nicht einfach nur messen und vergleichen zu den Punkten. Auch zu den Indikatoren. Wenn ich mir die heute noch mal so durchlese, es wurde dann auch mal gesagt, ja, kann man das denn verwenden oder nicht? Aber Sie haben auch gerade schon gesagt und auch die Vorredner in Ihren Beispielen, die Indikatoren werden auch schon verwendet. Also es ist nicht, dass wir jetzt irgendwo bei Null anfangen. Ich muss mir selber jetzt noch mal raussuchen, weil ich die Reihenfolge auch nicht auswendig kenne. Aber ich denke gerade, die duale Berufsausbildung zielt ganz stark eben auf das Thema Beschäftigungsfähigkeit. Das heißt, ein Ziel und ein Indikator, wenn wir Ausbildungsordnungen stricken, ist eben gerade das Thema Nutzen. Jetzt gucke ich gerade. Also Mechanismen zur Ermittlung der Berufsbildungsbedürfnisse auf dem Arbeitsmarkt. Ich denke, da stehen wir super da. Da haben wir überhaupt keinen Nachholbedarf, was diesen Bereich anbelangt. Oder auch Nutzung der erworbenen Kenntnisse am Arbeitsplatz. Auch das ist ein Bereich, wo ich denke, damit arbeiten wir. Das ist sozusagen ein wesentliches Kriterium für das Entwickeln sozusagen unserer Ziele. Andere Punkte, Erwerbslosenquote, Herr Seifert wird sich sicher erinnern, wir waren, glaube ich, gemeinsam in der Arbeitsgruppe, als wir über die Indikatoren diskutiert haben. Das ist ein sehr kritischer, wo man sagt, in wirtschaftlichen Boomzeiten ist das kein Thema, aber in wirtschaftlichen Krisenzeiten kann man ja nicht sagen, nur weil Jugendliche 6 Monate nach ihrer Ausbildung noch keinen Arbeitsplatz haben, war ihre Ausbildung schlecht. Also da würde ich dann sagen, das sind so Indikatoren, die mit Vorsicht zu genießen sind. Während andere das darauf...
Frau Küssner, hier gibt es schon Grummeln neben mir. Ich glaube, da möchte der Kollege sich direkt zu äußern. Würden Sie das zulassen?
Ja, lasse ich zu, selbstverständlich.
Dann. Also ich fand genau diese Indikatoren heute Morgen sehr spannend. Weil ich sage jetzt mal, wir brüsten und wir geben das ins Ausland auch immer so raus, dass unser Ausbildungssystem auf Angebot und Nachfrage ausgerichtet ist. Und dem würde ich erst mal sehr stark widersprechen. Zumindest in einer Zeit, wo mehr Jugendliche da sind als Ausbildungsplätze, weil wir haben doch die Diskussion auch gehabt, investitionsorientierte Ausbildungsberufe oder produktionsorientierte Ausbildungsberufe. Das heißt, die produktionsorientierten Ausbildungsberufe, wenn ich da mit dem Auszubildenden schon Geld verdiene, kann sein, dass für der Ausbildende das überhaupt und total am Markt vorbeigeht, weil später diese Jugendliche gar nicht gebraucht werden. Wir haben das mal an einem spannenden Ding, ich will jetzt keinen Beruf anschwärzen, aber wir hatten mal aufgrund des Ausbildungsreports vor 2 Jahren, als die Maler ganz schlecht hinten abgeschnitten hatten, Maler und Lackierer, den Hauptverband Farbe bei uns zu Gast, die gesagt haben, kann doch gar nicht sein, was wir hier rausgekriegt haben, war eine sehr seriöse, ruhige Diskussion, aber hat es interessant gemacht. Also wir haben da IAB-Studien gibt es anscheinend, ich weiß nicht, ob es 30% oder noch mehr sind, der Maler und Lackierer sind nach x Jahren nur arbeitslos. Also das sind für mich Dinge. Und das wäre das, was heute Morgen drin war. Die Frage, wie arbeitsmarktverwertbar ist das Ganze? Und das ist nicht abhängig von Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt, würde ich mal behaupten, sondern das hängt damit ab, weil wir unterschiedliche Investitionskosten in der Ausbildung in gewissen Dingen haben. Und von daher würde ich nicht sagen, dass das sich automatisch der Markt einpegelt und genau das ausgebildet wird, was wir zukünftig brauchen. Ich glaube, das können wir uns zukünftig nicht mehr leisten bei der Demografie, die wir momentan haben. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Frage Qualitätssicherung, was bilden wir noch aus und wie bilden wir aus, sehr wohl viel stärker in den Blickpunkt gerückt werden muss.
So, das war jetzt etwa ein längerer Zwischenruf, aber ich gebe dann zurück zu Frau Küssner, weil ich glaube, das wollten Sie auch loswerden hier.
Ja, ich möchte aber dann noch mal betonen, dass zwischen den Aussagen, die Herr Gießler gerade getroffen hat, und meinen, ich auch keinen Widerspruch sehe, sondern es sind 2 Betrachtungsweisen auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn ich sage, wir beteiligen bewusst Sozialpartner, Länder und Berufsbildungsexperten an der Entwicklung von Ausbildungsrahmenplänen, dann ist das sozusagen die Metaebene. Wenn Sie sagen, der einzelne Maler und Lackierer wird vom Betrieb vielleicht mal ausgebildet, weil der sich durch einen billigen Azubi seine Werkstatt sauber hält, ist das eine andere Ebene. Ja? Dadurch wird nicht das System, das wir kontinuierlich modernisieren und versuchen, den Anforderungen an Beschäftigungsfähigkeit nachzukommen, als solches jetzt konterkariert. Das ist dann eher auch eine Frage des Zugangs. Vielleicht nochmal ein Punkt, ein Indikator, wo ich denke, an dem wir aber durchaus arbeiten müssen in Zukunft, und das tut das BMBF auch, ist zum Beispiel Relevanz von Qualitätssicherungssystemen für Berufsbildungsanbieter. Da haben wir jetzt mit dem BIP, also das BIP hat im Auftrag des BMBF jetzt eine Modellinitiative gestartet oder wird demnächst starten mit Modellprojekten, in denen genau solche Qualitätssicherungsinstrumente, die dazu dienen sollen, die Prozessqualität, da sehen wir nämlich auch noch eine stärkere Lücke, Prozessqualität zu verbessern und zu steuern, initiieren und auch die Vernetzung der Kooperationspartner. Nur nochmal, das ist auch aber ein Element, ein Politikelement, das auf diese Indikatoren reagiert. Also wir arbeiten damit, das ist meine...
Genau, also das wollte ich gerade so als Zwischenbilanz festhalten. Es gibt jetzt noch keine wirklichen gemeinsamen harten Indikatoren, aber es gibt ein Nachdenken darüber, in welchen Bereichen Indikatoren sinnvoll wären. Wobei bis zur nationalen Umsetzungsstrategie, glaube ich, dann auch ein ganzer Weg ist. Herr Kreher.